Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute die Historikerin und afrodeutsche Aktivistin Katharina Oguntoye. Willkommen, Frau Oguntoye.
Hallo.
Eigentlich, hörte ich, wären Sie noch viel lieber als junge Frau Trickfilmzeichnerin geworden. Trickfilmzeichnerin, Historikerin, sehr weit auseinander. Ja. Was hat Ihnen denn vorgeschwebt? Was wollten Sie?
Ich habe die Zeichnung von Beardsley sehr gemocht und habe die nachkopiert. Das ist so aus dem 19. Jahrhundert ein Grafiker gewesen. Und dann habe ich diesen Film gesehen, Life in a Box. Der war in der Zeit sehr interessant. Und da wird mit nur einem Strich sozusagen ein ganzes Leben dargestellt, von der Wiege bis zum Grab. Und das fand ich faszinierend, wie man mit wenigen Mitteln, wenigen Strichen so viel ausdrücken kann.
Da ist aber Ihre Hand gleich mitgelaufen in Gedanken.
Ja, aber als ich das meiner Mutter gesagt habe, dann hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Um Gottes Willen, nein, da verdienst du nichts, du musst so viel arbeiten. Das sitzt immer über dem Papier. Aber das ist eigentlich auch nur ein Symbol dafür, dass mich halt einfach diese künstlerische Aspekt immer interessiert hat. Und ich habe das auch in die Arbeit mitgenommen, dass wir zum Beispiel Bronzeguss uns damit beschäftigt haben. Jetzt haben wir gerade im letzten Jahr viel Filzarbeiten gemacht, also auch ganz tolle Sachen, die mit Kunst zu tun haben.
Ich merke, da trifft sich was, da kommt viel zusammen. Wer weiß, Frau Oguntoye, vielleicht steht der lustigere Teil Ihres Lebens noch bevor.
Auf jeden Fall.
Das passiert nicht so oft, dass ein Buch einen Begriff eigentlich so richtig prägt. Katharina Oguntoye, unserem Gast und einigen Kollegen, ist es gelungen, mit einem Buch den Begriff der Afrodeutschen, der schwarzen Deutschen, also richtig zu etablieren. War das Bedürfnis, wir müssen jetzt einen Begriff für uns finden?
Also ich denke, dass das über dieses Buch Farbe bekennen die Möglichkeit entstanden ist, eine Community zu gründen. Und diese Community bestand eben aus jungen Menschen, die sich nach ihrer Identität, auf die Suche ihrer Identität, ihrer Verortung in der Gesellschaft gemacht haben. Und in diesem Zusammenhang haben wir die Begrifflichkeiten schwarze Deutsche und Afrodeutsche geprägt. Das, worauf wir immer Wert gelegt haben, ist auch schon im Vorwort, ist, dass es sich auf die Sozialisation in Deutschland bezieht. Also nicht auf die, weil ja sonst immer bis vor kurzem es hieß, man ist Deutscher, wenn man deutsches Blut hat. Ja?
Ups.
Also, ja. Ne? Der sozusagen der Nachweis, dass der Großvater Deutscher war und so weiter, spielt ja in vielen Orten eine Rolle. Und das war uns wichtig, uns davon abzugrenzen, sondern dass es darum ging, dass Menschen ihren Lebensschwerpunkt hier in Deutschland haben.
Viel Wirkung, Farbe bekennen, so heißt das Buch. Das ist eigentlich uralt, von 1986, wird trotzdem gerade jetzt wieder aufgelegt. Es ist ein rundum Recherche, deutsche Kolonialgeschichte, das Selbstverständnis von Afrodeutschen, die Lebensläufe afrodeutscher Menschen. Ist das eigentlich ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass wir dieses alte Buch heute noch brauchen?
Also es ist auch das einzige in dieser Art. Also es gibt einige Biografien und Monografien, aber in dieser Art ist es doch auch einzigartig. Und ich glaube, deswegen spricht es auch die Menschen noch an, weil du kannst dich wirklich über diese Situation der Afrodeutschen informieren. Du brauchst auch nicht von vorne nach hinten zu lesen. Du kannst einfach mal reingucken und erfährst sofort, wie erlebe ich Alltag als schwarzer Mensch hier in Deutschland.
Danke für die Brücke. Dann reden wir ein bisschen, wie Sie Alltag erleben. Ihr Vater ist Nigerianer, Ihre Mutter ist Deutsche. Sie sind in Leipzig, Heidelberg, Berlin. Haben Sie lange
Nigeria
gelebt? In Nigeria auch. Ja. Wie ist das, diese leidige Frage, wenn Sie jemand fragt, woher kommst du? Wie gehen Sie damit um?
Also ich habe die zum Glück dann, nachdem wir Farbe kennengemacht haben, jahrelang nicht gehört. Das war auch so eine Motivation für mich, an dem Buch Farbe kennen mitzuarbeiten, weil ich gesagt habe, da war ich ja Anfang 20, ja 23, und wenn ich jetzt 30 bin, 40 und die fragen mich immer noch, warum sprichst du gut Deutsch? Ich werde ja wahnsinnig. Und tatsächlich war das so, dass wir mit dem Buch doch einige Fragen beantwortet haben.
Ja? Andererseits ist es ja eine ganz normale Frage, woher kommst du? Und wenn Sie dann sagten, ich komme aus Leipzig, da bin ich geboren, oder ich lebe seit Jahrzehnten in Berlin und dann ist gut, dann nimmt das jemand an. Ah, sie kommt aus Leipzig, nee, sie kommt aus Berlin.
Eben nicht, das ist ja das Problem.
Eben, genau. Ja. Aber es wäre in Ordnung, wenn sie dann sagten, ja, da und da komme ich her. Und stattdessen begegnen ihnen dann...
Also als ich zum Beispiel in Holland war, war das eben faszinierend, also auch ganz irritierend, dass die Leute immer davon ausgegangen sind, ich spreche Holländisch. Die haben jetzt nicht gedacht, dass ich das nicht kann. Und während in Deutschland immer davon ausgegangen wird, dass man nicht Deutsch kann. Also ich glaube, dass auch, gerade weil man Deutsch grammatikalisch richtig sprechen muss, ist es auch eine Markierung für Insider, Outsider. Was vielleicht auch eine Übertreibung ist im Deutschen. Ja? Also ich liebe auch die deutsche Grammatik und wenn man das richtig spricht und so. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Und es markiert eben andere als andere. Und wenn diese Frage, sprichst du gut Deutsch oder möchtest du nicht mal in die Heimat deines Vaters und solche Sachen, das ist immer eine Markierung. Mhm. Ja? Du bist nicht so wie ich.
Und es begegnet Ihnen und warum, in Amsterdam oder in London wahrscheinlich auch viel weniger, diese Frage, ne?
Genau, die gehen dann erstmal davon aus, dass ich britisch bin oder holländisch und so. Dann ist es eher so, wenn ich dann sage, ich bin Deutsch, dann kommt die gekrauste Stirn. Da werde ich dann auch als Deutsche entsprechend wahrgenommen. Also ich weiß, wie sich das anfühlt. Aber ich wollte nur sagen, dass diese Fragen einfach nicht neutral sind, ja, weil oft davon ausgegangen wird, naja, das ist ja nicht so gemeint und ich bin ja nur neugierig. Aber Tatsache ist, dass jeder immer wieder die gleichen Fragen stellt, als hätte man sich verabredet. Und das ist ein Zeichen dafür, dass diese Fragen sozusagen gesellschaftlich immanent sind. Ja? Die sind sozusagen, die markieren, dass wir immer noch davon ausgehen, Deutsche sind blond und blauäugig. Stimmt zwar nicht, ja? Mhm. Wie viele blonde Blauäugige gibt es in Bayern? Ja? Also, oder ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen. Die haben alle gesagt, ich bin ein bisschen aschblond. Die waren braunhaarig. Ja, aber das ist sozusagen dieser Mythos von Deutschsein ist dieses. Und die Frage ist doch, warum? Warum soll das jetzt so wichtig sein? Wenn man eigentlich doch nur, wenn ich auf diese Nazi-Ideologie zurückgehe, dass ich arisch sein will, das ist doch grausam eigentlich. Ja?
Wie ziehen Sie eigentlich auch emotional die Grenze zwischen Unwissenheit, Neugier, vielleicht ein bisschen Ungeschick und Diskriminierung und Rassismus?
Naja, über die Jahre hat man natürlich seine Möglichkeiten, damit umzugehen. Und dann ist es natürlich unterschiedlich, wie manche Menschen sind sehr verletzt worden in der Kindheit oder haben einfach auch schwierige Erfahrungen gemacht und von nicht wahrgenommen werden, nicht akzeptiert zu werden und reagieren dann eben auf eine bestimmte Weise. Während ich natürlich jetzt einfach mit meinem Alter auch das unterscheiden kann. Und wenn ich halt in der Lust habe, dann antworte ich da eben straight drauf und dann sage ich, na und wie, wo kommen deine Leute her? Also zum Beispiel meine Mutterfamilie ist aus den Sudeten. Ja? Mhm. Und das ist jetzt gerade, wo diese ältere Generation auch ausstirbt, ist das für uns auch noch mal so ein bisschen unsere Generation wichtig an Cousinen, dass das eben auch ein Erbe von uns ist. Also ich kann das sozusagen integrieren, ja. Mhm. Aber das ist sozusagen eine Erfahrungssache oder auch eine persönliche Einstellungssache.
Sie haben einen Verein gegründet, leiten den seit vielen Jahren, Julibar.
22 Jahre.
22 Jahre, ja. Lebensleistung. Da treffen sich
Interkulturelles.
Ja. Erzählen Sie uns ein bisschen,
was passiert da? Sind wir ganz stolz drauf, dass wir das wirklich geschafft haben, interkulturelle Community zu werden. Also donnerstags ist immer offenes Haus von 2 bis 4 und da kommen Leute aus der Nachbarschaft und Klienten sind da, Mitarbeiter. Und da gibt es Leute, die sagen, wir kommen da einfach, weil das ist wie zu Hause. Ne?
Und da wird auch was gemacht, da wird
geredet. Also, die Arbeit im Center ist auf jeden Fall soziale Arbeit, dass wir soziale Beratung machen. Da wird ganz viel von Ehrenamtlern auch gemacht. Wir machen professionelle aufsuchende Familienhilfen. Das war zum Beispiel ein ganz wichtiger Grund für mich, diesen Verein zu gründen, ne? Obwohl ich eigentlich künstlerisch und in der Bildungsarbeit mehr interessiert war. Aber ich wusste einfach, diese Traumatisierung durch Rassismus, da brauchst du professionelle Angebote, ja? Damit die Menschen damit leben können, damit umgehen können. Und deswegen haben wir eben diese Familienhilfe mit professionellen Sozialarbeitern, Psychologen. Und dann machen wir ganz viel Workshops für Kinder, für Jugendliche und Ähnliches, ja.
Katharina Orgonteuer, heute Morgen unser Gast, hat uns eben erzählt von dem Verein Djolibar, den sie gegründet hat, den sie seit 22 Jahren leitet, wo sie interkulturelle Arbeit lebt, in Gemeinschaft mit anderen. Djolibar, was heißt das eigentlich?
Genau, das heißt großer Fluss und ist einer der Namen des Nigers. Und da habe ich mal in der Dokumentation ein Lied gehört zu dem Djolibar, wo das sehr schön ausgedrückt wird, dass man zum Djolibar kommen soll und er die Sorgen wegträgt. Und also das ist auch auf unserer Webseite vorne drauf, das Lied. Das fand ich so schön und der Begriff ist, also der Klang des Wortes ist so schön.
Und sich außerdem, tragen lassen.
Ne? Ja, und auch, dass sozusagen viele Energien zusammenfließen, um etwas umzusetzen. Das war auch ein ganz wichtiges Ziel für uns, dass wir wollten, dass Menschen zusammenkommen, um an einem Thema zu arbeiten. Wenn die jetzt Filme machen wollen für Kinder, Bücher machen wollen für Kinder, soziale Arbeit machen wollen für Afrodeutsche oder von mir aus auch für Arabischdeutsche, dann sollen die das machen und sich darauf konzentrieren und nicht jetzt auf politische Themen oder ich kam ja aus der Frauenbewegung. Wir haben alles das weggelassen und haben gesagt, dieses interkulturelle Thema soll unser Schwerpunkt sein.
Mhm. Ein großer, offener Raum.
Ja, genau, in dem die Energien zusammenfließen.
Mhm. Auf der Homepage steht das Motto, nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern da, wo man verstanden wird, von Christian Morgenstern. Fand
das
ich
kann
sehr
man gut
schön.
Sagen.
Das war jetzt viel auf einmal, Frau Orgonteuer. Reden wir mal ein bisschen über Sie selber, über Ihren eigenen Weg. Sie sind geboren 1959 in Zwickau, in Leipzig dann aufgewachsen. Wann haben Sie als Kind zum ersten Mal wahrgenommen, dass Sie anders aussehen als die Kinder, die dort in der Mehrzahl rumlaufen?
Aber das wird einem ja immer gespiegelt. Das wird also von Anfang an. Also das ist sozusagen, ich kenne Afrodeutsche, die haben richtig Probleme, weil die sind nicht so outgoing. Ja? Mhm. Und im Grunde musst du von Anfang an sozusagen repräsentieren. Und
ich frage das aber auch, weil mich eine kleine Begebenheit so beeindruckt hat, die Sie schildern in diesem Buch Farbe bekennen. Mhm. Nämlich, dass Sie als kleines Kind ganz selbstverständlich selber das N-Wort benutzt haben und sich selber gar nicht meinten. Können Sie uns das mal erzählen?
Ja, also das habe ich nicht, genau, das habe ich nicht in Zusammenhang gebracht. Ich habe einen Afrikaner gesehen auf der Straße. Wir sind auf dem Schoß meiner Mutter in der Straßenbahn gesessen. Und dann habe ich gesagt, guck mal, Mutti, da ist ein N. Und dann hat sie gesagt, du, das sagt man nicht. Und ich sage, na, wieso denn nicht? Und dann hat sie mir das auch jetzt nicht inhaltlich so groß erklärt, sondern hat gesagt, nee, das ist nicht in Ordnung, das macht man einfach nicht. Mhm. Und ich denke, als Eltern oder Erwachsene kann man auch immer nicht genau sagen, warum. Aber man kann doch Standards setzen, ne? Oder auch dieses, dass sie das ganz unaufgeregt gemacht hat, ja. Und jetzt nicht so zum Beispiel gesagt, naja, du bist ja auch so oder so. Vielleicht hat sie das auch irgendwie gesagt, aber es war nicht so, dass es mir hängen geblieben ist oder das Wichtigste war, sondern das Wichtigste, was ich gelernt habe in der Situation, ist, man sagt das nicht.
Vater Nigerianer, Mutter kam aus dem Sudetenland als Flüchtling, haben sich in Leipzig kennengelernt. Wie erinnern Sie diese junge Familie in Leipzig? Sie strahlen so, wenn Sie...
Ja, das war tatsächlich eine wunderbare Zeit. Also ich freue mich auch, dass ich jetzt in so einer Kampagne in Leipzig dabei sein kann, weil tatsächlich das für mich ein Ort war, an dem ich sozusagen positive Lebenseinstellung gelernt habe und dafür auch sehr dankbar bin. Und mein Vater hat halt da studiert, hat eine Doktorarbeit geschrieben und es gibt aber da viele, also die Afrikaner kommen oft da an und lernen da Deutsch in Leipzig, bevor sie dann auf die Unis verteilt werden. Das heißt, es gab eine relativ große Studenten-Community, meine Tante war auch da und hat auch da als Ärztin studiert. Das heißt, wir hatten schon auch sowas wie ein schwarzes Umfeld. Mhm. Ja, also das war jetzt nicht riesig, aber es war regelmäßig da. Es hat mir, denke ich, mir auch so eine Normalität vermittelt, was oft bei vielen Afrodeutschen fehlt.
Wenn ich es richtig weiß, gab es in der DDR relativ viel Stipendien, also die Möglichkeit von Stipendien, richtig, die ihr Vater dann genutzt hat, um in Leipzig zu studieren. Genau. Das scheint eine glückliche Kindheit gewesen zu sein,
ja,
die ersten Jahre.
Ja, das war sehr schön. Also ich denke, für meine Mutter war es viel Arbeit. Also sie hatte... an der Uni als Sekretärin gearbeitet und sie sagt, es war schon so, dass das die politische Arbeit war immer so wichtig da, dass es ganz schwierig war, als Mutter dann mal freizukriegen, um dem Kind ein Wintermäntelchen zu kaufen oder so. Also, ne, also sozusagen gleich gesagt, was auch schlecht gelaufen ist dort. Auf der anderen Seite war es auch sehr menschlich. Also ich habe das als eine Gemeinschaft empfunden, die aufeinander angewiesen war und deswegen auch aufeinander eingegangen ist.
Mit 7 haben Sie dann eine neue Gemeinschaft kennengelernt. Da sind Sie mit der Familie für 2 Jahre nach Nigeria gegangen. Mhm. Wie war das für ein Kind? Wie war das für Sie? Ein Abenteuer?
Ja, das war ein Abenteuer. Wir sind über Rostock. Also Rostock war für mich ganz lange ein mythischer Ort, weil das von dort aus ist dieser Frachter losgefahren. Wir sind mit einem Frachter nach Nigeria gefahren, so die Westküste runter. Und
lange Tour mit dem Frachter?
Drei Wochen, genau. Und da waren wir auch nicht so viele Privatpassagiere auf diesem Schiff. Und da als waren die 2 einzigen Kinder, mein Bruder und ich. Und das war sehr interessant und sehr spannend.
Und das Leben in Nigeria, diese 2 Jahre, die Sie dort als Kind verbracht haben?
Na, ich war eben von sieben bis neun. Mhm. Das war eben auch eine Zeit, in der das noch nicht sozusagen, Schule ist noch nicht so oppressiv, ja, dass man jetzt... Also ich hätte zum Beispiel, das war auch ein Grund für meine Mutter, dass ich entschieden hat, zurückzugehen, ist, ich hätte als nächstes in ein Internat gemusst, weil es keine Oberschule gab an der Uni. Und war das sozusagen ein neuer Campus an der Uni in Ife.
Sie haben auf dem Unicampus gewohnt
mit
Ihrer Familie?
Ein Jahr haben wir dort gewohnt, genau. Ein Jahr haben wir in Ibadan gewohnt, in einem normalen, zweistöckige Häuser Umfeld, aber wir haben eigentlich auch immer so mit so einem relativ westlichen, also es gibt so in Afrika schon so einen westlichen Standard, also wie viel westlichen Standard habe ich, oder ich kenne auch Leute, die halt aufgewachsen sind ohne diesen, also wo der komplett weg ist, also so nur der einheimische Standard, und das ist natürlich auch schwieriger.
Ja. Und Sie haben die Familie Ihres Vaters kennengelernt?
Ja, als ganz Kind. Wichtig, ganz wichtig. Mhm. Meine Großmutter, nach der ich ja auch benannt bin und der ich ähnlich sehe, und die das sehr zu wertschätzen wusste, dass ich da bin, also sehr viel positives Feedback bekommen. Und dann gab es halt, meine Oma hatte 5 Söhne, da gab es also viele Cousinen, Cousins und dann diese Feste, also zum Beispiel, wir waren bei einer Beerdigung in so einem mittleren Städtchen und da war ein 90-Jähriger, wurde beerdigt. Und das war eine Riesenparty, ja.
Eine Riesenparty,
ja,
eine
Beerdigung. Ja, genau, man feiert diese 90 Jahre.
Man feiert, ja, dass der so lange leben,
ja,
durfte.
Ja, dass der so lange gelebt hat und dass das so ein erfolgreiches Leben war. Und so, und dann, weiß ich nicht, wurde da ein Huhn geschlachtet und das lief dann noch ohne Kopf rum. Also solche Erlebnisse, so eine Mischung aus einfach, was man so gesehen hat. Mhm. Oder ich hatte zum Beispiel Senkfuß ein bisschen. Und dann haben die immer gesagt, naja, das verwechselt sich, wenn sie dann barfuß da läuft und mittanzt, ne? Dann lernst du schon Rhythmus, weil ich habe es nicht so mit dem Singen oder so. Aber dann haben die immer gesagt, das verwechselt sich, das nimmst du alles mit, wenn du dort lebst und wenn du da mit den anderen das zusammen machst. Also es wurde immer, also ich denke, das ist auch so nochmal, was ich so aus meinem Leben als Message sagen kann, es ist einfach diese positive Rückmeldung für ein Kind, ja, dass man immer affirmativ bestätigt wird. Das ist einfach super wichtig.
Sie erzählen eine leuchtende Zeit. Nach 2 Jahren ging die dann zu Ende.
Der Biafra-Krieg.
Ja. Der Biafra-Krieg in Nigeria, die abtrünnige Provinz,
ja,
und gegen die dann Nigeria.
Losging, ja.
Genau, und ihre Mutter wollte zurück nach Deutschland.
Ja, es gab zwar.
Was hat die Familie geteilt?
Ja,
eigentlich.
Es gab quasi 2 Gründe, also muss man auch dazu sagen, es gibt sehr wenige, ich meine, in Deutschland wahrscheinlich auch nicht so, weiß ich nicht, wie viel Prozent der Männer monogam leben, aber in Nigeria, also in der Yoruba-Kultur ist halt noch diese Einstellung, ich kann auch, also es gibt die Polygamie und mein Vater wollte eben auch eine zweite Familie haben und meine Mutter wollte das nicht und sagt, das geht einfach nicht mit der Erziehung, die ich, aus der ich komme. Das war also, und sie hatte eine ganz klare Entscheidung für sich getroffen, was für manche Frauen, also ich habe auch schon mal viel mit afrikanischen Frauen gesprochen, die mit Afrikanern verheiratet waren. Aber sie hat eine ganz klare Entscheidung da getroffen. Und dann ging eben diese Kriegspropaganda los. Und ich weiß noch, mein Vater hat mit dem Houseboy, also dem der Haushaltshilfe, der praktisch Hausmeister bei uns war, geredet, er soll hier bleiben, er braucht jetzt nicht nach Ibo-Land zu gehen.
Er war der Sohn?
Nee, er war ein Ibo.
Ach so.
Und das war ja diese Biafra war, wo sozusagen die Ibo-Nation sich abspalten wollte.
Ich möchte nochmal zurück drauf, es hat Ihre Familie geteilt. Sie
Meine.
Sind mit Ihrer Mutter wieder nach Deutschland gegangen, dann nach Westdeutschland, nach Heidelberg, dort lebte die Schwester ihrer Mutter. Und der Sohn blieb beim Vater.
Ja.
Ein Kind kennt die ganzen politischen Hintergründe nicht. Das muss sehr traurig gewesen sein.
Also für uns war das als Kinder, wir haben nicht geglaubt, dass das jetzt endgültig ist. Das konnten wir uns nicht vorstellen. Also wir sind gefragt worden, willst du mit der Mama oder mit dem Papa gehen? Und dann hat der mein Bruder schon gesagt, er würde beim Papa bleiben. Und natürlich nach einer Stunde, der war ja erst 7, hat er gesagt, nö, er will natürlich mit der Mama. Und
dann wie das bei Kindern so ist.
Und dann durfte er das nicht. Und das fand ich ziemlich ungerecht. Dann hätten sie auch nicht fragen sollen. Dann hätten sie doch bitteschön die komplette Verantwortung dafür übernehmen sollen. Weil er bis zum Schluss, bis heute, sie immer dafür verantwortlich fühlt.
Katharina Oguntoye ist unser Gast, hat uns eben erzählt von ihrer Kindheit in Leipzig, dann in Nigeria und von dem doch sehr schrecklichen Einschnitt, den es bedeutet hat, ja, die halbe Familie zu verlieren, nämlich den Vater, den Bruder, die Verwandten in Nigeria und wieder nach Deutschland zu gehen. Gab es irgendwann, wurde der Faden irgendwann wieder aufgenommen, Frau Oguntoye?
Ich war noch einmal da, das war auch ganz wichtig, nochmal als Erwachsene dort hinzufahren. Das Tragische war, dass also ich war dann 29, bin da 30 geworden und da war mein Vater gerade in den USA. Also er war gar nicht da. Also ich habe dann meine Stiefmutter da, also seine zweite Frau und meine Halbgeschwister kennengelernt, aber er war nicht da und meine Großmutter war schon gestorben und ich wusste das nicht.
Das heißt, die waren da letztlich dann?
Ich bin alleine,
die wichtigsten
Menschen. Ich bin dahin gefahren und stand in dem Hof ihres Hauses und dann sagten die, sie ist nicht da. Und also es dauerte einen Moment, bis ich das begriffen habe. Und das war schon ein ziemlicher Schock. So. Ja, und dann war das eben so, dass dieses Haus, in dem ich angekommen war damals als Kind und das mir sehr groß erschien, die Treppe war plötzlich ganz klein, weil jetzt war ja ich gewachsen. Also das war dann auch eine sehr interessante Erfahrung. Und dann war es aber schon so, dass man in der Familie immer begleitet wird, von einem Ort zum anderen, von einem Menschen zum anderen gebracht wurde. Da wurde ich erst zu einer Tante gebracht, die also auch mit einem Onkel verheiratet ist, die aus der Tschechoslowakei stammt. Und dann habe ich eine Tante, also die auch mit einem Onkel verheiratet ist, die aus Deutschland ist. Und die lebte in Nordnigeria und dort bin ich dann hingeleitet worden, also mit dem Zug gefahren. Das war dann ein bisschen wie in Indien. Alle
sehr verwickelt alles.
Ja. Ja, aber das Tolle war, ich komme da an und ich habe gedacht, es ist ein Déjà-vu. Ja, also ihre Kinder waren so alt, wie wir damals waren, auch ein Junge und ein Mädchen. Und sie sah aus wie meine Mutter. Also sie hatte eine unglaubliche Ähnlichkeit, also eine indirekte Ähnlichkeit zu ihr. Und das war schon interessant für mich. Und dann dachte ich, boah, das ist ja wie, hier wird das Ganze nochmal abgespielt und jetzt läuft es nochmal anders, ja.
Den Bruder haben Sie wiedergefunden.
Nach drei Jahren ist er dann nach Deutschland gekommen. Ja.
Diese Zeit in Nigeria, die nicht lang war, aber für Sie sehr prägend auch, weil Sie ja den zweiten Teil Ihrer eigenen Identität verorten konnten.
Ja, das war ganz wichtig, ganz wichtig. Also meinen Großvater kennenzulernen, meine Großmutter. Und dann eben die ganzen Tanten. Und als ich das zweite Mal da war, habe ich zum Beispiel eine Cousine kennengelernt. Und das war auch nochmal total faszinierend für mich. Also was ja in Deutschland so ist, dass es für Deutsche im Allgemeinen fast unmöglich ist, Afrikaner wahrzunehmen. weil uns einfach nichts vermittelt wird. Uns werden ja nur Stereotype vermittelt über Kriege, Hungersnöte und so weiter, Katastrophen und kein Alltag, nichts, ja. Und keine Menschlichkeit. Und zum Beispiel in Ife gab es an dem Abend, wo ich mit meinem Onkel und meiner Tante da war, gab es 3 Theateraufführungen, dass die also unglaublich viel schreiben da in Yorubaland und die ihre eigenen Stücke lesen und aufführen. Also all das wird nicht vermittelt. Und das war natürlich wichtig, das aus eigener Anschauung erleben zu dürfen und zu erfahren. Und von dieser Cousine habe ich gelernt, dass sozusagen wir aus der gleichen Generation die gleichen Wünsche und Bedürfnisse haben. Also für mich zu lernen, wir sind gleich, wir sind einfach Menschen.
Frau Oguntoye, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe auf, bisschen ist gut, auf diese Sendung, da ist mir ein Satz von Ihnen geradezu entgegengesprungen. Ich will ein starkes, ein positives Leben leben. Ja. Hat mir sehr gefallen, das strahlen Sie auch aus. Mhm. Den Satz haben Sie früh für sich gesetzt. Ja. Nun kann das als Afrodeutsche bei allem Sinn nach starkem, positiven Leben nicht einfach gewesen sein, auch für Sie nicht. Wer hat Sie unterstützt? Wer hat geholfen?
Also das ist, denke ich, habe ich auch versucht jetzt zu vermitteln, wie wichtig der Background ist, dass sozusagen von zu Hause, und ich hatte das Glück eben aus der afrikanischen Familie, wie auch aus der deutschen Familie, unglaublich viel einfach positive Selbstverständlichkeit zu bekommen. Ja, also du bist okay.
Aber Sie sind auch ein sehr politischer Mensch, das muss ja jemand angeregt haben.
Ja, ich komme da in Nigeria an, mein Onkel holt mich vom Bahnhof ab und fängt an, über Philosophen zu reden. Ich dachte, oh mein Gott, ich habe das nicht nur von der einen Seite, sondern von beiden Seiten. Die sind bei uns einfach in der Familie auch so interessiert. Ja, also die sind vielleicht jetzt nicht ganz so super politisch wie ich, aber es war immer, man hat über Themen auch gesprochen und das war immer interessant.
Ja. Super politisch, Ihr Wort. Sie haben dann Geschichte studiert in Berlin an der TU. Was hat Sie, ich nehme das nochmal auf, was hat Sie super politisch gemacht?
Also in meiner Teenage-Zeit in Heidelberg, das war ja auch schon toll. Also das war sozusagen der Anfang der Studentenbewegung. Da gab es die BVG-Erhöhung. Also die Erhöhung der Fahrkosten. Da gab es Riesendemos. Ne? Und dann sind die Studenten halt auf die Straße und das war ein riesen Diskussionsfokus. Und dann kam die Frauenbewegung, ne? Frauenzentren, Frauenbuchläden und wir haben die Walpurgisnacht-Demo gemacht und da war ich dabei. Also das war für mich sozusagen, ich glaube, ich bin vielleicht von Anfang an Feministin gewesen und habe mich da relativ schnell angeschlossen und wurde dann von meinen Kollegen, also ich war ja auch sehr gut integriert dort, war ich eben Miss Umwelt und die Emanze, ja.
Und das Afrodeutsche, für das sich die Emanze so dezidiert einsetzte, wann kam das hinzu
noch gar
als
nicht,
Thema?
Noch gar
das
nicht.
Später?
Ja, das war noch ganz unbewusst, ja. Also ich weiß noch, ich hatte einen Kollegen, auch einen Afrodeutschen aus den USA, und der wollte mich immer ein bisschen so politisieren. Und ich sage, ach, lass mich damit in Ruhe. Ich habe das gar nicht ernst genommen.
Ja. Ich meine, das ist natürlich ein Thema, was Sie begleitet, ob Sie wollen oder nicht. War das auch ein bisschen Abwehr?
Ja, weil das ist, man weiß auch gar nicht, was man damit machen soll. Also zum Beispiel als junge Frau, ne, dann gibt es das CAF, also ich bin halt in den Jazzclub gegangen und da werden Frauen reingelassen, junge Frauen. Und junge afrodeutsche Frauen haben auch kein Problem, während junge afrodeutsche Männer extreme Probleme haben, in die Clubs reinzukommen. Und das sind einfach so, was soll ich da, also ich als junger Mensch weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll oder tun soll.
Aber Sie hatten vielleicht auch ein anderes Selbstverständnis. Es gibt ja auch so eine Redaktion wie zum Beispiel die von Ijoma Mangold, von dem habe ich mal das gelesen, da habe ich eine Straßenbahnstation verpasst, weil mich das so aufgewühlt hat. Der einer der anerkanntesten Literaturkritiker, die wir haben, und der sagte, ich wollte deutscher sein als alle Deutschen, aus einer Unsicherheit, aus Angst heraus. Sie haben offenbar ganz anders reagiert.
Gar nicht. Ich wollte deutsch sein, weil ich deutsch war. Nee, also ich bin einfach wirklich auch positiv deutsch sozialisiert. Also so mit, also Das war jetzt wieder mein eigener Blick, dass ich mich dann die Immigranten interessiert hatten, die weggehen mussten. Was bedeutet das, wenn ich in dieser Nazi-Zeit meine Sprache verliere und weggehe? Damit habe ich mich beschäftigt, ja.
Im Geschichtsstudium auch?
Nein, als Jugendliche.
Ach so.
Also sozusagen, das ist das auch, ich denke, was in einer afrodeutschen Biografie sehr zentral ist, dass ich extrem früh mich sozusagen reflektieren muss und rausfinden muss, was bedeutet das? Was zum Himmel ist hier los?
Katharina Orgonteuer ist unser Gast und sie hat ihr Afrodeutschsein so selbstverständlich gelebt, wie sie es wollte und wie man es sie meistens gelassen hat. Aber Rassismuserfahrungen gehören wahrscheinlich
gehört
auch dazu, oder?
Genau.
Gehört dazu.
Gehört dazu und die Frage ist, wie man das halt verarbeiten kann und wie man dem entgegenspricht. Also ich kenne das in allen Formen natürlich, dass man einfach von Leuten auf der Straße irgendwie angepöbelt wird plötzlich. Und am Anfang weiß man eben nicht, wie man das einordnen soll. Und dann muss man eine Möglichkeit finden, darauf zu antworten, ohne sich selbst zu schaden.
Die Stärke haben ja nicht alle und es nimmt ja in der Tat zu, dass Schwarze auf der Straße angepöbelt werden von Wildfremden, ohne irgendeinen vorherigen Kontakt, ohne von Anlass gar nicht zu reden, einfach angepöbelt, schlicht und einfach, weil sie Schwarze sind. Da kann man doch eigentlich gar nicht drauf reagieren. Das verletzt und
doch, das
stellt.
Kann man. Man kann das auch üben. Also wenn ich ja sage, mir fällt jetzt nicht sofort was ein, darauf zu antworten, dann denke ich da ziemlich lange drüber nach und überlege mir, was hätte ich jetzt antworten können. Ne, ich weiß noch, einmal waren wir mit dem Auto unterwegs nachts und da waren zwei Betrunkene und dann fing der an, mich also Neger und was weiß ich nicht zu beschimpfen. Und dann bin ich auf ihn zugegangen und sage, du, das hilft dir jetzt aber auch noch nicht mit deinem Problem weiter. Dann war der erstmal perplex, ja. Und dann bin ich aber schnell wieder in meine Ente verschwunden und da weggefahren. Also die Frage ist dann immer, also wie viel Kontakt man da nimmt. Also das habe ich dann auch gelernt. Einmal bin ich mit so einem aneinander geraten, der einen da halb betrunken angemacht hat. Und dann war ich zu nah dran und bums hatte der mir einer runtergehauen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch eine Sache der Angst.
Seitdem lerne ich immer erstmal zwei Schritte zurück und dann was sagen. Also man muss einfach auch lernen, wie kann ich das tun, ohne sozusagen selber geschädigt zu werden. Ja.
Und es hat nicht jeder ihre Kraft, ihr Lachen, ihren Optimismus und es ist Angst und Gewalt
besetzt. Ich lache da auch nicht, aber manchmal kann man die Leute halt zum Beispiel überraschen damit. Ja, es gibt sehr viele Empowerment-Workshops jetzt, die werden auch also von Phoenix in Köln durchgeführt, also gerade für People of Color. Das ist ganz wichtig natürlich. EOTO, Each One Teach One, macht in Berlin sehr viele Sachen für Jugendliche. Das ist einfach ganz klar. Wir mussten das damals alleine machen, uns empowern, sozusagen herausfinden, wie gehe ich damit um, was mache ich. Und da haben die viele Jugendliche oder junge Menschen heute die Möglichkeit, sich in der Gruppe zu treffen. Also es gibt zum Beispiel auch seit 33 Jahren, seit Farbe Bekennen da ist, auch ein Bundestreffen. Das heißt, ein Treffen, wo Leute, schwarze Menschen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich zusammenkommen. Und das sind also auch immer so 300-400 Leute und mittlerweile auch sehr viele Kinder.
Das sind die Zeichen, die dann Hoffnung geben. Aber wenn man auf der Straße angepöbelt wird, dann nutzt einem das erstmal nicht so viel. Ich meine, dieses macht ja, sie das ja, nicht einfach ja, auch schlicht und einfach wütend?
Das ist ja sicher, aber die Frage ist, was mache ich mit der Wut? Also weil also das war auch sehr traurig, dass wir sozusagen von Anfang an in unserer Community jedes Jahr, also die ersten Jahre, es war furchtbar, ein, zwei Menschen verloren haben. Sei es jetzt über Krankheit, über Selbstmord, über Gefängnis oder sonst was. Also das ist einfach ganz klar eine hohe Belastung, Traumatisierung, die da stattfindet. Und die Frage ist, wie gehe ich eben damit um? Und deswegen war es für mich so wichtig, Jolly Bar zu gründen und dieses professionellen sozialen Angebote anzubieten, um Eltern zu unterstützen, dass sie ihre Kinder unterstützen können.
Katharina Orgonteuer hat uns viel erzählt über ihr Leben mit und für die afrodeutsche Community und von diesem Verein Jolibar, der, glaube ich, für Sie ein Lebenswerk ist.
Das ist richtig. Ja, also das hat sich so ergeben, dass tatsächlich das so 22 Jahre existiert. Und am Anfang war es ja immer so, dass hieß, ach, euch gibt's noch. Und es war tatsächlich so, dass wir keine Förderung bekommen haben und das war sehr schwierig.
Gehen Sie heute noch hin? Was passiert da im Moment?
Also die Beratungszeiten sind da. Heute ist zum Beispiel der erste Tag des Gemeinschaftskurs, also des Friendship-Kurs.
Chor?
Ja, ein
Singen.
Chor. Ein Chor soll heute anfangen, heute Abend um 6, an dem einfach so ein Austausch stattfinden soll. Also auch alle sind eingeladen, egal ob man singen kann. Ansonsten spielt man halt die Percussion oder so. Ja. Aber der Austausch soll im Fokus stehen und eine professionelle Künstlerin wird sozusagen die stimmliche Seite unterstützen.
Sie sind 60 mittlerweile, diesen Verein leiten Sie seit 22 Jahren. Haben Sie nicht langsam auch ein bisschen Lust, mehr Zeit für sich selber zu haben?
Das war der Plan mit 60. Das war nämlich im Januar letzten Jahres. Dieses Jahr bin ich 61 geworden und es war letztes Jahr so viel zu tun, dass ich das nicht so ganz geschafft habe. Aber dieses Jahr unbedingt sozusagen diesen Übergang zur nächsten Generation schaffen will. Also dass immer mehr Menschen, also ich habe schon einige gefunden, das ist ganz schön.
Sie wollen es in andere Hände weitergeben.
Also genau, man kann natürlich auch immer sagen, okay, wir haben geleistet, was wir geleistet haben und dann machen wir zu. Aber ich fände es halt toll, wenn es weitergeht, wenn neue Menschen mit dem Projekt was anfangen können und sich da das umsetzen können.
Und Sie dann mehr Zeit haben.
Für die Kunst, genau.
Zum Malen. Eventuell
zum
sogar
Malen
nochmal für einen Trickfilm.
Trickfilm wäre auch toll. Aber da hat mir noch immer keiner ein richtiges Programm besorgt.
Wer weiß, was noch kommt. Katharina Ogontoye, wir wünschen Ihnen alles Gute. Vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio.
Vielen Dank auch.